Grüß Gott. Michael.
Andreas.
Manuela.
Michael.
Manfred.
Der Marek.
Der Werner.
Die Carina.
Michelle.
Mike.
Theresa.
Nadine.
Stefan.
Thorsten.
Björn.
Laura.
Fotopodcast. Hallo und herzlich willkommen zum Fotopodcast, Folge Nummer 16. Heute mit Stefan.
Und Marek.
Wir haben es leider nicht geschafft, alle zusammenzukommen. Der Michael hat nachher was, was er selbst aufgenommen hat, was wir noch einspielen werden. Wenn ihr im Hintergrund ein bisschen Krach hört, heute ist Anne dabei, weil ich keinen Babysitter gefunden habe. Und das kann sein, dass mal ein bisschen Geräusche vom Spielen kommen. Ja, was erwartet euch heute? Wir berichten natürlich über den Workshop und es gibt ein paar Live-Aufnahmen vom Workshop. Wir haben heute das Thema Autofokus. Wir greifen nochmal Bildkomposition auf als Ausschnitt live vom Workshop. Wir nehmen nochmal Basics, die gewünscht wurden, zum Thema, wie ist der Zusammenhang zwischen Blende, Zeit und ISO. Dann haben wir wieder einen Fotolocation-Tipp. Michael wird sich mit den Themen T-Mobile-Rahmen und Reaktion auf Hörer-E-Mail dann noch einbringen. Und ich habe wieder mal einen Taschentipp. Ich habe einen großen Fotorucksack, den ich kurz vorstellen werde. Zum Schluss Aussicht auf die nächsten Folgen, weil wir haben einiges, was wir gerade machen wollen. Jo, Marek, wie fandst du den Workshop? Erzähl kurz.
Ich fand es ziemlich interessant, war eine sehr gemischte Gruppe gewesen, fand ich. Und es hat eigentlich recht viel Spaß gemacht, weil wir bei dem guten Wetter halt auch rausgehen konnten und im Studio arbeiten konnten. Also war, denke ich, für jeden was dabei gewesen.
Mir hat es auch riesig Spaß gemacht. Es war eine gemischte Gruppe, wirklich mit ganz tollen Leuten. Und das Feedback war eigentlich auch gut. Und ich kann euch nur einen Tipp geben, wer bis jetzt noch nicht geguckt hat, schaut mal in unsere Flickr-Group. www.flickr.com/groups/fotopodcast. Wir verlinken es auch nochmal in den Shownotes. Langsam, aber sicher kommen immer mehr Bilder von dem Workshop, die hochgestellt werden und ihr könnt euch einen kleinen Eindruck machen.
Genau.
Jo, dann starten wir eigentlich ins erste Thema und da wollen wir live in den Workshop gehen. Das ist ein Stück aus Mareks Präsentation zum Thema Bildkomposition.
Dann fangen wir damit eigentlich an, wie man ein Bild richtig betrachtet. Wenn ich mir jetzt ein Foto nehme und halte das vor mich, kann ich es mir direkt vor die Nase halten, ich kann es an die Wand hängen und ich kann mir da hinten das 10x15 Bild anschauen und kann versuchen, das von hier aus zu bewerten. Das funktioniert nicht. Der optimale Abstand, ein Bild zu bewerten, ist die doppelte Bilddiagonale, sich vorzuhalten. Und das hat wirklich den Hintergrund, dass man, um ein Bild anzuschauen, eigentlich die ersten 2 Sekunden sind das Elementare. Kommt auch aus der Werbung, wenn jemand ein Werbeplakat entwirft. Er hat 2 Sekunden Zeit, um eine Message rüberzubringen. Und das ist auch die Zeit, die ein Fotograf eigentlich braucht, um jemanden für ein Bild zu begeistern. Und wenn ihr euch ein Bild anschaut, versucht es einfach mal wirklich so doppelte Bilddiagonale von euch wegzuhalten und zu schauen, wo geht euer Blick nach 2 Sekunden entlang und wie geht der Blick. In der Regel fängt der, wie man liest, links an oder oben an. Und es hilft in der Regel, wenn der linke obere Bereich ein bisschen heller ist. Da habe ich hier irgendwo ein Bild, wo es, also jetzt hier zum Beispiel, ne? Wenn jetzt hier oben ein heller Bereich ist, dann steigt der Blick hier oben rein und trifft sich dann irgendwann. Ich hatte auch mal über Bildpunkte gesprochen. Das heißt, wenn der Blick dann folgt und irgendwo haften bleibt. Okay, am Workshop war ja dann auch noch ein großes Thema Blende, Zeit und ISO. Es war ja jetzt auch in ein paar E-Mails nochmal nachträglich auch gewünscht worden, dass wir darüber was erzählen. Und Stefan, da hattest du ja was dazu erzählt. Vielleicht kannst du nochmal ein bisschen darüber berichten, über die Zusammenhänge.
Wir reden jetzt bei den Zusammenhängen immer von ganzen Schritten. Ebenso gilt das bei der Zeit. ich sag mal, ein Fünfzehntel, ein Dreißigstel, ein Sechzigstel, ein Hundertfünfundzwanzigstel, ein Zweihundertfünfzigstel, ein Fünfhundertstel, ein Tausendstel und so weiter. Und bei den ISO-Schritten machen wir auch ganze Schritte, 50, 100, 200, 400, 800, 1600 und so weiter. So, wie hängt das Ganze jetzt zusammen? Dazu ist es bei ganzen Stufensprüngen immer sehr einfach zu merken. Ein Abblenden von Blende 5,6 auf 8 halbiert die Lichtmenge, die auf den Sensor fällt. Also, ihr wisst noch, wenn die Blendenzahl größer wird, wird das Loch, durch welches das Licht reinkommt, kleiner. So, von 5,6 nach 8 nur noch die halbe Lichtmenge. Von 8 nach 11 wieder nur die halbe Lichtmenge. Bei den Zeiten ist es bei den ganzen Stufen auch sehr einfach. Wenn ich mit einem Sechzigstel fotografiere und dann auf ein Dreißigstel gehe, das heißt, ich verdoppel die Belichtungszeit, dann habe ich auch die doppelte Lichtmenge. Gehe ich von einem Sechzigstel auf ein Hundertfünfundzwanzigstel, habe ich auch nur noch die Hälfte der Lichtmenge. ISO wunderbar genauso, wenn ich mit ISO 200 fotografiert habe und gehe auf ISO 400, das heißt, es wird empfindlicher, der Sensor. Früher hat man einen empfindlicheren Film eingelegt. Dann brauche ich nur noch die Hälfte der Lichtmenge, um unter den gleichen Blenden- und Zeiteinstellungen zu fotografieren. So, jetzt einfach mal eine Annahme. Wir haben eingestellt, laut unseres Belichtungsmessers, in der Kamera, wir brauchen Blende 5,6 bei einem 125stel und ISO 400. Wenn ich jetzt mehr Schärfentiefe haben möchte als Blende 5,6, ich möchte abblenden, ich möchte auf Blende 8 gehen, dann bedeutet das, ich halbiere die Lichtmenge, die auf den Sensor fällt. Und dann muss ich die Zeit verdoppeln, von einem 125stel auf ein 60stel. Dann bleibt das ganze Verhältnis konstant. Kann ich die Zeit aber nicht verdoppeln, weil ich vielleicht leicht bewegte Elemente im Bild habe, dann muss ich sagen, ich hatte vorher ISO 400 und wenn ich nur noch die Hälfte des Lichtes drauf lasse, weil von 5,6 auf 8, und die Zeit mit einem 125stel lasse, dann muss ich auf ISO 800 gehen, denn da brauche ich eigentlich nur noch die Hälfte des Lichtes, um wieder eine saubere Belichtung hinzubekommen. Das hört sich jetzt hier am Mikrofon vielleicht ein wenig kompliziert an, für den, der sich das erste Mal das klar macht. Aber wenn ihr euch das Bild vornehmt in der Flickr-Gruppe, dann seht ihr das relativ einfach, wie die Verhältnisse sind. Ja, soweit zu den Basics, wie verhält sich Blende, Zeit und ISO.
Ja, vielen Dank, Stefan. Das waren wirklich so mal die Grundsätze, die man verstehen muss. Und jetzt kommen wir einfach mal zu ein paar Rückmeldungen der Teilnehmer vom Workshop.
Manfred, was hat dir heute am besten gefallen?
Also mir hat heute am besten gefallen, dass ich meine Kamera wirklich mal gut ausprobieren konnte, auch mal so eine Studiosituation nachvollziehen. Das war richtig toll.
Okay, danke. Und Björn, was hat dir am besten gefallen?
Am besten hat mir gefallen die Außenaufnahme mit unserem Model Nadine. Sie hat sich unheimlich ins Zeug gelegt, diverse Sprünge von der Bank hingelegt. Das war recht witzig.
Und wie haben die ortsansässige Bevölkerung hier reagiert?
Ja, die waren ein bisschen überrascht. Wir haben so die diversen Blümchen in Vorgärten aufgenommen und da waren die Bewohner gleich mit dabei und kamen raus aus dem Haus und haben sich dazugestellt und haben ein bisschen geguckt, was wir gemacht haben.
Okay, danke Björn. Hallo Thorsten, was hat dir heute am besten gefallen?
Alles. Ich habe relativ viel mitgenommen und ich freue mich schon auf den nächsten Workshop.
Oh, danke schön. Okay, Michelle?
Also mir hat am besten das Fotografieren gefallen, was logisch ist, ja. Und mit den Models, wo wir Ganzkörperaufnahmen haben, ja.
Okay, prima. Und Carina, was hat dir am besten gefallen?
Ich fand es generell sehr informativ, das Fotografieren, dass man auch viel mit der Praxis machen konnte und nicht nur Theorie. Ja, und ich denke, ich werde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Dankeschön. Jetzt fragen wir nochmal unsere Modelriege, die am meisten kauen, deswegen fangen wir mit der Nadine an. Nadine, hat es dir heute Spaß gemacht oder waren sie sehr anstrengend?
Nein, wir waren nicht anstrengend. Wir waren ein ganz tolles Team und wir waren draußen und Sonne hat geschienen und hatten viele Ideen.
War klasse. Gut, okay. Die Theresa hat sich mühselig wieder abgeschminkt, weil der Marek ordentlich geschminkt hat. Bist du wieder zufrieden mit deinem Gesicht?
Auf jeden Fall.
Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Ich meine, für euch ist ja anstrengend, davor zu posen und immer zu lächeln und alles. War irgendwas besonders Interessantes dabei?
Was mir sehr gut gefallen hat, war ja, die Pose mit dem Spiegel. Und auch die Springoptiken. Auf jeden Fall.
Okay, ihr werdet die Bilder auf Flickr sehen können, dann wisst ihr, was Theresa gesagt hat. Und Laura, was hat dir am meisten gefallen?
Also mir haben eigentlich am besten die Porträtaufnahmen gefallen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Also sehr nette Leute hier und ja.
Dankeschön. Bitte. Ja, soweit die ersten Rückmeldungen und ein bisschen Teilnehmerfeedback. Ich glaube, man merkt, es hat uns allen Spaß gemacht und es war recht lustig. Ich erinnere mich besonders dran, wie die Theresa sich wieder abgeschminkt hat.
Ja, ich habe auch ein bisschen was dabei gelernt. Schminke nie jemanden im Low-Key-Bereich, wenn es zu dunkel ist. Sah vor Ort tatsächlich, hätte ich gedacht, die Farbe passt. Als sie dann rausgekommen ist, habe ich selber einen Schreck bekommen. Aber ich habe dabei wieder gemerkt, mit Lightroom kriegst du alles weg. Ja, also die Bilder haben wir auf Flickr hochgestellt. Und ich glaube, man kann damit zufrieden sein. Aber vorher sah es schon echt wüst aus. Also beim Schminken bitte immer bei Taglicht oder mit einem Schminkspiegel, so dass er das ganz gut sieht.
Ja, wir haben nachher noch zum Abschluss nochmal Teilnehmerfeedback, eher die lustigen Sachen dann. Und jetzt hat Marek was zum Thema Autofokus.
Ja, bei, oder was heißt Autofokus? Eigentlich komplett die Fokussierung. Es gibt ja neben dem Autofokus auch noch die Möglichkeit, manuell zu fokussieren. Wenn wir jetzt aber mit dem Autofokus mal anfangen, haben wir ja mehrere Möglichkeiten zu fokussieren. Zum einen haben die Kameras mittlerweile zig Messfelder, mit denen man arbeiten kann und fokussieren kann. Wenn man schnell arbeiten will, kann man das einsetzen. In der Regel fokussiert die Kamera allerdings dann Punkte, ja, wo es mehr oder weniger Glückssache ist, die zu finden. Und insofern arbeiten wir eigentlich in der Regel mit dem mittleren Fokuspunkt, weil man da genau festlegen kann, welcher Bereich im Bild soll wirklich scharf sein. Das hat. Ja, Stefan?
In der Automatik ist es ja so, da sucht er sich entweder bewegte Objekte oder ganz, ganz oft nimmt er die Autofokus-Automatik bei den Feldern dann das nächstgelegene Objekt. Und das ist ja nicht immer das, was wir wollen.
Ja, also was irgendwo auch am dominantesten ist oder den meisten Kontrast gerade bietet.
Genau. Ich habe die Automatik auch grundsätzlich aus.
Ja. Also ich habe sie manchmal an, wenn ich irgendwo Innenaufnahmen mache und es dann im Prinzip nicht wirklich relevant ist, welcher Punkt jetzt scharf ist. Also das gibt es manchmal auch, aber das ist wirklich ganz selten.
Ich will nochmal sagen, damit jetzt keiner verwirrt ist, wir reden nicht von der Belichtungsmessung, sondern wie der Autofokus sich scharf stellt, also Autofokusmessung, Entfernungsmessung.
Ja. Wie gesagt, in der Regel könnt ihr diesen mittleren Fokuspunkt dann einstellen und das macht wirklich auch am meisten Sinn. Manchmal muss man ein bisschen aufpassen, es gibt ja auch diesen Schalter, dass man das sperrt, dann den Punkt, weil man dann hin und wieder gegen die Tasten kommt und das dann verstellt. Also das passiert mir fast regelmäßig. Und jetzt ist es aber nicht so, dass ihr nur den mittleren Punkt quasi scharf stellt und jetzt nicht mehr komponieren könnt, weil wir hatten ja auch gesagt, möglichst mal mit dem Bild aus oder mit dem Bildpunkt aus der Mitte raus. Wie macht man das also? Ihr fokussiert die Mitte an, also das Subjekt, was ihr scharf stellen möchtet, mit dem mittleren Autofokuspunkt und drückt den Auslöser halb durch. In diesem Moment wird die Fokussierung gespeichert. Und ihr könnt die Kamera in die gewünschte Position bringen. Das heißt, ihr könnt das Bild neu ausrichten, aber dabei bitte nicht die Brennweite verändern. Also die müsst ihr vorher schon gewählt haben. Gut, wenn ihr das Bild jetzt neu komponiert habt, dann könnt ihr im Prinzip direkt auslösen. Das ist so der, ja, der einfachste Weg der Fokussierung und der genaueste. Wenn ihr jetzt allerdings am Sportplatz seid, ihr wollt ein Fußballspiel oder ein Pferderennen oder was auch immer fotografieren, dann bringt euch das nicht wirklich viel, weil die Position des Subjektes sich ja permanent verändert. Also der Sportler bewegt sich weiter, aber ihr könnt nicht sicher sein, ob dann die Fokussierung weiter stimmt. Eben gerade haben wir von der Option der Single-Messung gesprochen und neben dieser gibt es noch das kontinuierliche Messen. Das heißt, wenn sich der Punkt bewegt oder der Sportler bewegt, dann misst permanent die Kamera die Fokussierung mit. Und ihr könnt eben bei bewegten Bildern dann ganz genau mithalten und dann den Moment abpassen, in dem ihr auslösen wollt.
Das geht nur mächtig auf die Batterie. Das ist ja dann wie eine Videokamera und das merkt man, wenn der Autofokusmotor immer läuft und läuft, dann könnt ihr weniger Bilder machen.
Ja. Und nicht vergessen, das nachher wieder auszuschalten. Das ist mir auch schon einige Male passiert und das ist dann irgendwie nervig, wenn man dann nicht dran denkt und die Kamera einfach ausschaltet und dann irgendwie neu ausrichtet und denkt, was ist jetzt los? Also ist wahrscheinlich eben schon mal so gegangen. Ja, also das sind die zwei Möglichkeiten. Neben dem gibt es natürlich, wenn man Stilllives fotografiert oder wenn man irgendwo mit dem Stativ arbeitet und man hat wirklich nicht bewegende Subjekte, dann lohnt es sich auch mal manuell das Ganze einzustellen. Okay, das war's zum Fokussieren und jetzt geht's weiter mit Stefan.
So, wir haben wieder mal einen Location-Tipp für euch. Was ganz Profanes, aber was sich wirklich immer lohnt, die Insel Mainau. Und besonders im Frühling lohnt sich das sehr. Die Insel Mainau am Bodensee, auf der Seite von Konstanz gelegen. Von dort ist es auch direkt mit dem Auto anzufahren an einem Parkplatz und dann über eine kleine Brücke auf die Insel zu kommen. Von der anderen Seite eigentlich auch wunderschön, wenn man genügend Zeit hat, hauptsächlich oder bekannt von Friedrichshafen mit dem Schiff rüber auf die Mainau. Aber es fahren auch von Lindau und von allen anderen Häfen Schiffe auf die Mainau für eine Tagestour. Fotografisch ist es wirklich sehr interessant. Nicht am Wochenende, sind einfach zu viele Leute da. Aber wenn ihr die Chance habt, jetzt im Frühling unter der Woche dorthin zu kommen und das Wetter ist einigermaßen, dann ist es gigantisch. Draußen fängt alles an zu blühen. Ihr habt Felder von Blüten und es gibt Wasserfall und. Also ihr könnt dort euch richtig austoben. Zwei Indoor-Sachen sind aber zu jeder Zeit interessant. Und zwar das Schmetterlinghaus. Gigantisch. Ihr braucht aber im Schmetterlinghaus, da es nicht sehr hell ist, eventuell ein Stativ. Die Schmetterlinge sitzen ja oft sehr ruhig und ihr könnt in aller Ruhe fokussieren. Optimal ist ein leichtes Tele, weil ihr ihn nicht immer so nah auf den Pelz rücken könnt. Sie sitzen manchmal weiter weg, aber manche sitzen auch ganz nah am Weg. Da ist dann genial, ein Makroobjektiv zu haben. Also ich sag mal, ideal hier 100 mm Makro Blende 2.8 Festbrennweite ist ein tolles Objektiv für so eine Geschichte oder dann längere Brennweiten. Ich war öfters schon drin, hat mir immer große Freude gemacht und man kann sich so richtig austoben. Die andere Sache im Frühling, die auf der Insel Mainau immer wirklich interessant ist, ist die Orchideenausstellung. Und die müsste meines Wissens jetzt März, April, Mai sein. Und für Blumenfreunde, Orchideen ist es auch klasse. Wichtig ist wie immer ein Stativ. Ihr habt da drin nicht immer genügend Licht oder wenig Licht. Und mit einem Blitz von vorne drauf ist auch nicht immer optimal. Klasse ist, wenn man hier den Blitz vielleicht abnehmen kann. Die Kamera steht auf dem Stativ. Ihr könnt den Blitz fernsteuern, könnt den kleinen obendrauf noch benutzen. Habt da zwei Lichtquellen. Das wäre eine schöne Sache. Aber auch sonst mit der Kompaktkamera kann man wunderbare Blumenfotos machen auf der Mainau, weil Die haben in der Regel sehr, sehr gute Makrogeschichten. Da kann man draußen auf der Wiese am Beet richtig rangehen und so richtig in die Innere des Blütenkelches kriechen. Ja, Insel Mainau am Bodensee, immer eine Reise wert. Ich sage nochmal was zu den Preisen. Das ist allerdings nicht sehr billig. Erwachsene 14,90, Schüler ab 13 Jahren oder Studenten mit Ausweisen 8 Euro. Wenn ihr in der Kleingruppe seid, ab 10 Euro 12,50. Familientickets gibt's noch. Kinder bis einschließlich 12 Jahren kostenlos. Und ab 17 Uhr gibt's das Sonnenuntergangsticket. Ist der halbe Preis. Lohnt sich manchmal auch, wenn man in der Nähe ist und einfach nochmal schnell 2 Stunden fotografieren möchte. Jo, weitere Informationen findet ihr unter www.mainau.de. Die Insel Mainau, immer eine Fotoreise wert.
Vielen Dank, Stefan. Und der Michael hatte ja in der letzten Folge schon das Auspacken des Bilderrahmens ein bisschen erklärt und hat dazu jetzt noch ein paar weitere Informationen.
Hallo, liebe Fotopodcast-Hörer. Nach dem Sonderbeitrag des letzten Wochenendes zum Unboxing kommt hier nun der Testbericht zum digitalen Bilderrahmen von T-Mobile mit der Bezeichnung DP230. Er hat, wie wir schon wissen, eine Bildergröße von 7 Zoll mit einer Auflösung von 800 x 480 Pixeln und einem Seitenverhältnis von 16:9. Das Kontrastverhältnis ist ähnlich wie bei vielen anderen Bilderrahmen von 300:1. Er hat dementsprechend aber sehr gute Helligkeitswerte von 300 Lux. Ich habe dann auf Anregung eines Hörers mal darauf geachtet, wie denn die Kontrastwiedergaben sind von einem entwickelten Bild auf Fotopapier, dem gleichen Bild auf meinem Laptop und dem Bild auf dem digitalen Bilderrahmen. Und hier speziell darauf geachtet, dass ich kontrastarme sowie kontrastreiche Bilder verwende und habe bei Bildern mit einem sehr hohen Schwarzanteil festgestellt, dass der Rahmen sehr, sehr gute Kontraste darstellen kann. Das heißt, bei hohen Schwarzanteilen ist es nicht so, dass irgendwelche Bildbereiche absaufen. Die Konturen sind alle scharf zu erkennen und die Bilder werden mit unheimlich lebendigen Farben wiedergegeben. Ja, er kann dementsprechend als digitaler Bilderrahmen Bilder abspielen, allerdings am Rahmen selber, nur in einem einzigen Format und das ist JPEG. Lasst euch davon nicht erschrecken. Das heißt nicht, dass ihr tatsächlich nur JPEG-Bilder auf dem Rahmen wiedergeben könnt. Nein. Es gibt über das Online-Portal oder das sogenannte Online-Fotoalbum von T-Mobile die Möglichkeit, auch andere Bilder, Formate an den Rahmen zu übermitteln. Hierzu komme ich aber ein wenig später. Er hat, wie andere Bilderrahmen auch, einen Kartenslot, allerdings hier nur für ein einziges Format. Das ist Secure Digital oder SD-Card genannt. Und diese können bis 4 GB Speichergröße genutzt werden. Wir können hier keinen USB-Anschluss vorweisen, da er die Bilder ausschließlich entweder über SD-Card oder über die Versendung an die dem Bilderrahmen zugeordnete Handynummer vornimmt. Ja, und dann können wir eigentlich gerade einmal in die Versandmöglichkeiten des Rahmens überleiten. Das heißt, wenn ihr den Rahmen ausgepackt habt, habt ihn aufgebaut, gemäß der Kurzanleitung von der T-Mobile, das ist den Standfuß dementsprechend anbringen, die Stromversorgung anschließen und das Gerät einschalten, dann habt ihr schon innerhalb der ersten paar Sekunden die ersten Bilder auf euren Rahmen, denn T-Mobile schickt euch 3 Testbilder an den Rahmen, um einfach auf diese Art und Weise die Funktion ganz unkompliziert zu überprüfen. In dem ersten Bild, das ist ein Willkommenbild der T-Mobile, wird euch auch eure Telefonnummer des Rahmens mitgeteilt, die ihr aber auch über das Willkommenschreiben der T-Mobile erfahren könnt. Hier ist es so, dass nochmal kurz erklärt wird, wie man die Bilder auf den Rahmen bekommen kann. In dem Willkommenschreiben steht auch die Telefonnummer der in dem Rahmen integrierten SIM-Karte. Hier wird angegeben, unter welcher Internetadresse das Online-Fotoalbum vorzufinden ist und ein Online-Passwort, das dem Rahmen und der Telefonnummer zugeordnet ist, wird auch mitgeteilt. So, dann haben wir eigentlich schon mal die Grundvoraussetzung, um überhaupt Bilder empfangen zu können, denn die Rufnummer liegt euch vor und diese könnt ihr jetzt an Freunde, Bekannte, Familienmitglieder weitergeben. Das könnt ihr über den herkömmlichen Weg wie Telefon, Postkarte, Fax, SMS, MMS, Bußtrommeln gerne machen oder aber dann über das Online-Fotoalbum. Da gibt es eine einfachere Funktion. Aber da komme ich gleich hinzu. Ja, dann ist es so, dass wenn Freunde, Bekannte oder ihr selber Bilder aufgenommen habt und möchtet die weitersenden, schickt ihr das einfach per MMS zum jeweils gültigen MMS-Tarif eures deutschen Telefonanbieters weiter an die Rufnummer des Rahmens und dort wird das Bild dann automatisch angezeigt. Das Ganze geht auch, wenn ihr im Ausland unterwegs sein solltet, mit eurem Handy. Da könnt ihr natürlich auch die Bilder, die ihr gerade in Afrika auf der Krüger Nationalpark-Tour geschossen habt, per MMS an den Bilderrahmen versenden. Umgekehrt geht es nicht, das heißt, ihr könnt den Rahmen nicht mit außerhalb Deutschlands nehmen, da die dort integrierte SIM-Karte nicht roamingfähig ist. Somit könnt ihr die Bilder in ganz Deutschland empfangen, aber von überall aus der Welt an den Bilderrahmen versenden. Ja, und das ist im Endeffekt die einfachere Variante. Und wem das nicht reicht, nein, Quatsch, wir wollen natürlich das ganze Spektrum auch dementsprechend vorstellen. Ja, die zweite Variante ist dementsprechend über das Online-Fotoalbum von der T-Mobile. Dazu hat T-Mobile eigens eine Homepage eingerichtet und die ist unter www.bilderrahmen.t-mobile.de erreichbar. Wenn ihr jetzt Eigentümer eines Rahmens seid, dann habt ihr hier euren persönlichen Zugang auf euren Bilderrahmen. Seid ihr kein Eigentümer des Bilderrahmens, habt ihr hier den Zugang zu einer Versendemöglichkeit von Bildern eurer Festplatte auf dem Bilderrahmen eines Freundes, eines Bekannten oder Familienmitgliedes. Wir begeben uns einfach mal in den Bereich des Eigentümers. Und da ist es so, wenn man sich erfolgreich eingeloggt hat, bekommt man an erster Stelle ganz oben eine Diashow der bereits empfangenen Bilder angezeigt. Die laufen hier dann von rechts nach links durch. Das jeweils mittige Bild wird am größten dargestellt und nach hinten werden sie dann dementsprechend kleiner. Unten drunter hat man auch nochmal eine Übersicht der Bilder, die man hier dann dementsprechend schon mal drehen kann, wenn man das möchte. Man kann alle Bilder, die im Online-Fotoalbum eingetroffen sind, auch auf dem PC speichern. Was auch so oder so zu empfehlen ist, denn der Speicherplatz, der euch hier auf dieser Online-Plattform zur Verfügung gestellt wird, ist 100 Megabyte groß. Das heißt, je nach Größe der versendeten Bilder kann er mal schneller, mal weniger schnell, dementsprechend schnell erschöpft sein. Und wenn ihr die Bilder dementsprechend aufheben wollt, weil sie euch im Herzen liegen, geht regelmäßig auf das Portal, schaut die Bilder durch, speichert sie euch. Wenn hier der Platz voll ist, könnt ihr keine Bilder mehr empfangen und somit nach dem Speichern einfach die Bilder, die ihr nicht mehr braucht, löschen. Ihr könnt, das ist erstmal die Oberfläche, was ihr direkt zu Anfang machen könnt, Bilder hinzufügen, da komme ich ein wenig später hinzu, ein Bild auf dem Rahmen löschen, das heißt, das Bild wird markiert nach einem Auswahlfenster. Und ihr könnt Bilder erneut übertragen. Sei es, weil ein Übertragungsfehler stattgefunden hat, sei es, weil ihr es hier online gedreht habt, weil es ein Hochformat war und es wurde quer angezeigt. Das könnt ihr hier auf die Schnelle gerne korrigieren und dann nochmals hinschicken. Ihr könnt dann dabei auch den Text, der bei dem MMS-Handy Bild mitgesendet worden ist, nochmal verändern oder variieren. Gut. Gehen wir mal kurz von der Registerkarte Mein Bilderrahmen auf Einstellungen. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, den Anzeigeintervall von 5 Sekunden bis zu einer Stunde pro Bild zu ändern. Ihr könnt das mitgelieferte Passwort verändern, was sich dementsprechend anbietet, wenn ihr ein gängiges, geläufiges Passwort habt, das ihr häufig verwendet und somit für euch einfacher merkbar ist als das euch mitgeteilte. Ihr könnt die Funktion Mein Telefon nutzen. Und das ist eine Funktion, die es durchaus ja, praktisch. Zum einen habt ihr immer alle wichtigen Telefonnummern, wenn ihr sie hier einmal eingegeben habt, das müsst ihr manuell machen, hinterlegt. Könnt diese Rufnummer den Namen eures Freundes zuordnen und wenn diese Person euch Bilder an den Rahmen schickt, dann steht dort nicht mehr eine Rufnummer als Versender, sondern der Name eures Freundes. Ja, danach kann man die Sicherheitseinstellung des Rahmens ändern. Nennt sich Sicherheitseinstellung Abschalten der automatischen Bildübertragung. Ist nichts anderes als jedem, der die Handynummer hat, die Möglichkeit zu geben, euch Bilder zu schicken oder nur den Kontakten, deren Telefonnummern ihr hier online im Telefonbuch hinterlegt habt. Das heißt, dann ist es auch tatsächlich so, dass nur die Freunde, die ihr hier eingegeben habt, euch Bilder zuschicken können. Die Empfangsadresse für ein neu generiertes Passwort, wenn ihr das dementsprechend benötigt, wird hier hinterlegt und die Personalisierung des Rahmens durch Namen und Anschrift ist auch hier möglich. Ja, und dann kommt eine Option, die euch das Informieren eurer Freunde und Bekannte wesentlich einfacher macht, denn ihr könnt sie über eine kostenlose SMS über den Besitz des Rahmens informieren. Täglich maximal 5 Stück. Es gibt einen vorgefertigten Text, der heißt Hallo, Leerzeichen, hier kommt der Name eures Freundes rein. Ich habe jetzt auch einen digitalen Bilderrahmen mit MMS-Empfang und freue mich über eine MMS. Meine Nummer, jetzt wird die Nummer eingeblendet, Gruß und dann kommt euer Name hin. Die Empfängernummer gebt ihr noch ein und die SMS wird dann kostenfrei an eure Freunde versendet. Und dann geht es im Endeffekt schon los, sobald jemand Lust hat, euch ein Bild zu schicken, kann er das per MMS machen. Ja, für alle anderen, die es nicht per MMS tun möchten, gibt es die Funktion, dies über das Online-Fotoalbum zu tun. Unabhängig davon, ob man Besitzer eines Rahmens ist oder ob man einfach nur Bilder seiner Festplatte einem Freund auf den Rahmen zukommen lassen möchte. So oder so ist beides dann in dem Fall mit einem kleinen Unkostenbeitrag verbunden. Ich habe mich jetzt hier als Besitzer des Rahmens eingeloggt und sitze vor der Maske Bilder an digitale Bilderrahmen senden. Da steht auch bewusst dann digitale Bilderrahmen, nicht an digitalen oder an meine digitalen Bilderrahmen senden. Da ihr hier die Funktion oder die Möglichkeit habt zu entscheiden, ob ihr ein Bild oder mehrere Bilder an euren eigenen oder an den Rahmen eines Freundes schicken wollt. Aber das ist der Punkt 4, da kommen wir gleich hinzu. In dieser Maske gibt es 4 Unterpunkte. Der erste heißt Bilder auswählen. Über einen Durchsuchen-Button sucht ihr dann die betreffenden Bilder auf eurer Festplatte. Und jetzt kommen wir zu einer großen Besonderheit des digitalen Bilderrahmens, beziehungsweise in dem Fall des Online-Portals von T-Mobile. Denn hier seid ihr nicht nur an JPEGs gebunden. Ihr könnt als Bilder über die Plattform Bilder im JPEG, in Bitmap, in PNG, TIFF, GIF-Formaten wählen. Könnt diese auswählen. Könnt dann noch, wenn ihr das möchtet, diese Bilder mit einem Titel, mit Texten, einem kleinen Gruß versehen. An dritter Stelle kommt jetzt der Bezahlcode. Das heißt, ihr müsst einen Bezahlcode per SMS erwerben. Dieser kostet 99 Cent für 4 Bilder, ist unbefristet gültig. Das heißt, ihr müsst diese 4 Bilder nicht innerhalb einer Frist von einem Tag, einer Woche, einem Monat versenden, sondern könnt wirklich sukzessive, wenn ihr dann dementsprechend ein passendes Motiv habt, das über einen gewissen Zeitraum, ja, eigentlich undefinierten Zeitraum hin nutzen. Nachdem ihr diesen Bezahlcode angefordert habt, abgerechnet wird er über eure Mobilfunkrechnung, kommt euch an euer Handy per SMS ein Code zu und dieser Bezahlcode muss dann hier am Punkt 3 eingegeben werden. An Punkt 4 als Eigentümer des digitalen Bilderrahmens kann man dann entscheiden, ob man an den eigenen Rahmen oder an eine andere Mobilfunknummer diese Bilder versendet. Ja, und dann drückt man zum Schluss den Absenden-Button und die Bilder werden dann ja von der Zeit her zwischen 30 Sekunden bis zu maximal 1,5-2 Minuten an den Bilderrahmen gesendet. Und jetzt kommen wir eigentlich schon zu dem Empfang des Rahmens. Sobald ein neues Bild, unabhängig davon, ob es per MMS oder über das Portal an den Rahmen gesendet worden ist, bleibt die dort aktuelle Diashow stehen mit einem Logo, das euch informiert, dass ein oder mehrere Bilder auf dem Bilderrahmen eingetroffen sind. Das hat den Vorteil, dass wenn die Benutzer oder Besitzer, mein Beispiel sind ja immer noch die Großeltern mit dem Enkel, zum Beispiel abends ins Bett gehen und den Bilderrahmen eingeschaltet lassen, am nächsten Morgen am Frühstückstisch sitzen und auf den Bilderrahmen gucken, dass dann der Enkel sie mit einem neuen Bild oder von einem neuen Bild aus direkt anstrahlt. Somit geht kein neues Bild verloren. Also ist man immer up to date. Das Ganze funktioniert, wie gesagt, auch dann bei mehreren. Hier ist es so, dass auch die Diashow angehalten wird, dass das erste Bild angezeigt wird und wenn man dann auf den Play-Button geht, springt es zum nächsten und erst wenn man alle neuen Bilder sich angeschaut hat, läuft die Diashow ganz normal weiter. Eine weitere Besonderheit hat der digitale Bilderrahmen von T-Mobile auch noch, die ich euch hier präsentieren möchte. Und zwar ist es so, dass alle über das Online-Fotoalbum gesendeten Bilder zum einen von ihrem Format her, wenn dieses nicht JPEG entsprechen sollte, aber den vorgenannten Formaten entspricht, Da werden die alle auf JPEG konvertiert und auf eine Größe von 50 Kilobyte heruntergerechnet. Denn mehr braucht der Bilderrahmen nicht, um die Bilder in einer sehr guten Qualität darzustellen. Die Bilder selber bleiben aber in der Originalgröße auf dem Online-Fotoalbum erhalten. Das heißt, auf einem Bilderrahmen kommen sie relativ klein an, brauchen dadurch auch wenig Platz. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie hier das Limit des Speicherplatzes überschreitet, ist dadurch sehr gering. Allerdings nicht in einem Online-Fotoalbum. Hier, wie gesagt, lohnt es sich regelmäßig mal zu gucken, Bilder zu speichern und gegebenenfalls zu löschen, um neuen Speicherplatz freizugeben. Ja, der Bilderrahmen selber hat dann noch einen Slot an der Unterseite und wenn ihr hier über die SD-Card weitere Bilder zur Diashow hinzufügt, dann werden diese automatisch in die Diashow integriert und ja, ihr könnt euch zurücklehnen und einfach die Bilder genießen. Geht man auch wohl davon aus, dass wenn man selber eine Karte einschiebt, man weiß, dass da neue Bilder drauf sind und deshalb die Diashow nicht angehalten werden muss. Über die Taste auf der Rückseite des digitalen Bilderrahmens hat man dann auch die Möglichkeit, zwischen den Bildern hin und her zu schalten. Entweder ein Bild nach vorne oder ein Bild nach hinten. Man kann die Diashow starten bzw. pausieren. Die Helligkeit weiter einstellen. Man kann Bilder noch einmal drehen. Auch hier direkter Eingriff auf den Bilderrahmen, falls jemand ein hochhand aufgenommenes Bild an den Rahmen geschickt hat, der ja die Richtung nicht selber erkennt und somit die Ausrichtung nicht eigenständig korrigieren kann, könnt ihr das über den Taster ganz kurz und unkompliziert machen. Eine sehr nette Taste direkt daneben mit einem T markiert, die dafür steht, die Texte zuzuschalten oder wegzuschalten. Das heißt, wenn euch ein Freund ein Bild per MMS geschickt hat mit einem kurzen Text dazu, hallo, wir sitzen hier am Strand und lassen uns die Sonne auf den Bauch scheinen, viele liebe Grüße, XYZ, dann könnt ihr euch das hier anzeigen lassen, inklusive der Handynummer oder wenn ihr diesen Bekannten bei euch im Online-Fotoalbum hinterlegt habt, dann erscheint hier sein Name. Diese Texte könnt ihr, wie gesagt, zu- oder wegschalten und daneben ist dann die Löschtaste und hier kann man Bilder auf dem Bilderrahmen löschen. Das Ganze ist allerdings mit einer Sicherheitsfunktion versehen. Das heißt, sollte man versehentlich auf den Taster gekommen sein, so erscheint im Display eine Sicherheitsabfrage, ob man das Bild denn tatsächlich löschen möchte. Sollte man das nicht wollen und ist tatsächlich ganz aus Versehen mal gegen den Knopf gekommen, wartet man einfach 5 Sekunden und das Ganze wird wieder zurückgesetzt. Möchte man das Bild definitiv löschen, drückt man noch einmal die Löschtaste, symbolisiert mit einem kleinen Papierkorb und das Bild ist dann dementsprechend auch weg. Ansonsten hat T-Mobile hier wirklich eine benutzerfreundliche Bedienoption sich einfallen lassen. Es ist so, dass die Buttons alle auf der Rückseite des Rahmens sitzen, aber nicht wie bei anderen Herstellern, auch von oben aus zu bedienen sind. Das ist dadurch gewährleistet worden, dass auf der Oberkante des Bilderrahmens alle Symbole der jeweiligen Taster noch einmal dargestellt worden sind und man intuitiv dann einfach auf den dahinterliegenden Knopf drücken kann, ohne sich zu verdrücken. Das Ganze ist dann auch tatsächlich für ältere oder, sagen wir so, in ihrer Sehstärke eingeschränkte Mitmenschen konzipiert. Die Symbole sind alle ausreichend groß, ebenso wie die Taster, so dass der Rahmen wirklich ganz einfach zu bedienen ist. Und somit ist der T-Mobile hier ein wirklich optisch ansprechender, nach dem Motto klein, aber oho, und den Ansprüchen vollkommen zufriedenstellendes Produkt gelungen. Preislich, wir geben euch keine Preise durch, nur soweit ist er mittlerweile sehr gefallen und bietet sich tatsächlich als gelungenes Geburtstags-, Oster- oder wenn es dann soweit ist, auch Weihnachtsgeschenk für eure Mitmenschen im direkten Umfeld an. So, ja, ansonsten komme ich dann nur noch mal ganz kurz zu den Abmessungen und dem Gewicht. Und dann sind wir im Endeffekt hiermit schon durch und ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, der Rahmen ist knapp 20 cm breit, ca. 13 cm hoch und 3 cm tief und wiegt dabei 600 Gramm. Ja, optisch, wie gesagt, sehr ansprechend. Und das Ganze findet ihr jetzt in Gegenüberstellung zu dem ersten getesteten Rahmen von Pixstar als PDF in unserem Blog. So, und ganz zum Schluss meines Beitrages des Tests möchte ich hier noch einmal auf eine Hörermeldung eingehen, über die wir uns wie immer sehr freuen. Und ihr wisst, wir sind dankbar für jede Anregung, für jede Kritik, für neue Denkanstöße. Was es auch sei, habt ihr Fragen an uns, meldet euch. Und es ist tatsächlich so, dass Paul uns eine ausführliche E-Mail zukommen hat lassen. Und hier sowohl Kommentare, konstruktive Kritik, alles in einem schönen Gesamtpaket verpackt hat. Und lieber Paul, vielen lieben Dank. Stefan hat ja schon mal geantwortet. Wir haben wirklich viele Denkanstöße. Wir haben Fotolocation-Vorschläge durch dich erhalten. Wir haben uns damit auch soweit schon beschäftigt und werden in den nächsten Folgen darauf gerne eingehen. Sehr gefreut hat mich dementsprechend, dass dir, ja, wenn es auch schon eine Zeit lang zurückliegt, mein Beitrag über Adocha sehr gefallen hat. Ich weiß nicht, ob dir das zu da oder dazugehörige PDF und der kleine Rundgang mit vielen Rechtschreibfehlern, für die ich mich hier nochmal entschuldige, vielleicht auch genützt hat. Wenn du ihn noch nicht hast, lade ihn dir gerne nochmal runter und lass mir einfach mal eine Mail zukommen, wie es dir denn gefällt. Ja, über so Locations berichte ich immer sehr gerne, ebenso wie meine zwei Kollegen Stefan und Marek, wo wir unterwegs sind, welchen Ort wir auch für euch interessant finden. Davon berichten wir euch gerne und geben euch gerne nochmal dadurch den Anreiz, ein, zwei, drei andere Orte, die ihr vielleicht noch nicht persönlich kennt, aber in deren Nähe ihr schon wart, einmal auch direkt anzugucken. Ja, und so weit, so gut. Ja, die Schwächen des Impressumskontakts, da sind wir dran auszumerzen. Und wie gesagt, lasst euch überraschen, wir bereiten für euch noch vieles vor. Wir haben noch ein großes Portfolio, viele Themen, die wir dementsprechend umsetzen wollen, möchten und auch für wichtig halten. Dementsprechend könnt ihr auf uns zählen und wir hoffen, dass wir auf euch zählen können. Bis dahin, danke.
Ja, soweit die Infos heute von Michael. Kommen wir zu einem meiner Lieblingshobbys, Fototaschen. Ich habe ja schon mehrfach von meinem kleinen Lowe Pro Slingshot erzählt, dass ich den für unterwegs immer sehr, sehr gern nehme und dass ich da sehr gut zurechtkomme, wenn ich eine Kamera mitnehme und zwei Objektive und einen Blitz. Aber ich habe schon sehr, sehr lang nach einem richtig großen Fotorucksack gesucht für unterwegs, wo wirklich alles reingeht, der sehr gut gepolstert ist, wo auch noch das Notebook mit rein soll und der sich dann noch gut tragen lässt. Ich habe mir so ziemlich alles angeguckt bisher, was es auf dem Markt gibt und mal ausprobiert über Lowe, Tamrac und. Außer den Cutter-Rucksäcken, die habe ich in der Größe immer das Modell niemals gefunden, um es anzuprobieren. Und bin dann durch Zufall bei Foto Calumet über eine Eigenproduktion gestolpert, die auch preislich noch richtig interessant war und habe gesagt, naja, Internet, das kannst du auf jeden Fall bestellen, probierst es aus, wenn es nichts ist, kannst du ja zurückschicken. Ja, was soll ich sagen, ich bin extrem begeistert. Das Ding heißt Large Backpack BP 1500 von Foto Calumet, eine Eigenserie, aus der Pro-Serie natürlich, 10 Jahre Garantie geben die. Und es ist schon ein großer Brocken, er ist aber sehr schmal geschnitten, das heißt, es trägt sich gigantisch gut. Na gut, jeder Rücken ist anders, aber bei mir klappt es wirklich gut. Bei mir passt der super. Man kann vom Tragesystem her alles justieren, so wie man es von einem richtigen Tourenrucksack gewohnt ist. Sitzt hundertprozentig, wirklich ausgewogen zu tragen. Ja, was geht da alles rein? Man bekommt auf jeden Fall zwei Spiegelreflex rein, eine sogar mit einem angesetzten 70-200-28, also die größeren Telezooms. Die andere steht dann dagegen mit einem normalen Weitwinkelzoom. Dann dürften noch so, naja, fünf Objektive reingehen, zwei Blitze, eine kleine Kompaktkamera oder eine kleine Videokamera. Solche Sachen sollten auch noch unterzubringen sein. Es ist wirklich richtig Platz in dem Ding. Alles ist super gepolstert. Die Reißverschlüsse sind schön abgedichtet. Und hinten am Rücken geht ein Notebook rein, mein 13 Zoll MacBook geht super rein. Ich schätze aber, dass ein 15 Zoll auch reingeht. Habe ich keins, müssten wir mal probieren, aber so groß wie das aussieht, würde das hinhauen. Ja, Das Ding ist wirklich super stabil gebaut. Ist was für draußen, zum überall mit rumschleppen. Wenn es auch mal härter wird, lässt sich extrem gut tragen. Wenn man es so über die Schulter hochnimmt, denkt man, oh Gott, wie schwer. Aber auf dem Rücken sehr, sehr angenehm. Und das allerbeste an der Kiste ist, die kostet nur 149 Euro. Und egal, was man vorher sonst hatte oder gesehen hat vom Preis-Leistungs-Verhältnis, ist das Ding unschlagbar. Man kann draußen ein großes Stativ befestigen, richtig intelligent, mit so einer Lasche zum Rausklappen, wo man die Füße reinmacht und oben fixiert man es einfach. Es gibt einen Schnellzugriff für den, oder ja, sowas ähnliches wie ein Schnellzugriff für den oberen Teil des Rucksacks, dass man so an eine Kamera und zwei Objektive relativ leicht rankommt, wenn man den Rucksack aufmacht, ohne dass der Rest ganz aufgeht. Einbeinstativ geht am Rand gut, auf der Seite gut dran machen. Für Getränkeflaschen gibt es außen ein extra Halter, es gibt sogar Halter für Karabiner oder sowas, wenn es eher Richtung Trekking und Klettersteig geht. Wir haben dann noch innen zwei flache Taschen mit so einem durchsichtigen Kunststoffbezug, sodass man sehen kann, was drin ist. Und von außen noch zwei Aufsatztaschen für Kleinkram, die obere, und unten für ein paar größere Sachen, wenn man mal eine Landkarte oder irgend sowas reinstecken möchte. Es ist wirklich auch gut, wenn man sagt, man nimmt nur eine Kamera mit und ein paar Objektive und benutzt den Rest des Raums als Daypack. Also es ist wirklich sehr, sehr gut und kompakt gebaut für das, was reingeht. Es hat der Rucksack hat oben natürlich einen Griff, um ihn zu tragen, aber auch an der Seite, dass man ihn tragen kann wie ein Koffer eher. Und von den Maßen ist es eigentlich das, was man noch im Flugzeug mitnehmen dürfte, aber in letzter Zeit wird das ja immer schwieriger. Ansonsten, ich habe es mit Lufthansa verglichen, was die im Internet geschrieben haben, da würde er genau reinpassen. Ist natürlich zu schwer für Sandgepäck, wenn er voll ist. Aber möglich ist das. Ja, ich bin rundum begeistert bis jetzt. Ich habe ihn jetzt schon oft so mitgehabt, wenn ich irgendwo Fotoeinsatz hatte, und das Längste, was ich war, ich habe ihn 1,5 Stunden am Stück mit kompletter Ausrüstung getragen und das ging wirklich sehr gut. Ja, wieder mal ein kleiner Tipp. Fotokalumet BP1500 Large Backpack, und ihr findet den im Internet. Wir setzen den Link auch in die Shownotes, www.kalumetfoto.de, Foto mit PH in dem Fall, aber schaut in die Shownotes, das Ding lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, von dem Rucksack bin ich auch echt begeistert und ich bin echt am Überlegen, ob ich mir den auch zulegen werde, weil ich mit Rucksäcken wirklich penibel bin und der hat tatsächlich auch mich überzeugt. Also von diesen Fotorucksäcken habe ich bisher immer Abstand gehalten. Das nur dazu.
Ja, damit sind wir für heute am Ende. Ihr bekommt gleich noch die versprochenen Teilnehmerfeedbacks, zweiter Teil. Aber wir wollen euch kurz noch eine Aussicht auf die nächsten Folgen geben, denn Marek war wieder fleißig. Marek, was gibt's nächsten Sonntag?
Ja, ich hatte es ja schon mal angekündigt. Wir sind gerade am Schneiden von einer weiteren Folge zu den Amerika-Videos. Und da schneiden wir gerade den Bryce Canyon. Und den werden wir nächste Woche online stellen.
Ja, und ich bin noch dabei, ein kleines Video vom Workshop zu schneiden, sodass ihr in den Genuss kommt, in den nächsten Wochen eigentlich immer wöchentlich eine Sendung zu haben.
Ja, und wie immer freuen wir uns über eure Post und eure Kommentare. Ihr könnt uns schreiben unter info@fotopodcast.de oder direkt in der Webseite ein paar Kommentare posten. Da würden wir uns sehr drüber freuen.
Ja, und da war ja in letzter Zeit auch wirklich mehr los. Wir haben mehr Rückmeldungen bekommen. Super, macht weiter so. Themenvorschläge. Wir werden alles in der Reihe nach aufgreifen.
Genau. Okay, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Und wir hoffen auf den Frühling. Geht raus und fotografiert. Was hat dir besonders Spaß gemacht heute?
Alles hat mir Spaß gemacht. Vor allen Dingen die Außenaufnahmen und das Kennenlernen meiner Kamera, dass ich sie besser kennengelernt habe.
Danke, Michael. Manuela, was hat dir heute am meisten Spaß gemacht?
Verschiedene Kameramodelle kennenzulernen.
Du willst dir vielleicht eine neue Kamera kaufen, eine Spiegelreflex? Hast du dich schon entschieden oder sagst du, oh, lieber doch nicht, wie du das heute gesehen hast?
Doch, also wahrscheinlich die Canon 40D.
Oh, gleich richtig. Was sagt Michael dazu?
Das kann ich nur begrüßen.
Mike, was hat dir heute gut gefallen?
Oh, da müssen wir noch weiter arbeiten. Der Mike kriegt eine Extrastunde. Hier ist noch ein Kandidat, der vielleicht eine Kamera kaufen will. Andreas?
Ja, hallo. Ich kaufe eine Nikon.
Ja, Strike.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.